Marie-Christine Ostermann mit Celine Flores-Willers, Miriam Wohlfahrt, Daniel Kraus, Andreas Rickert und Hauke Schweizer. Zukunftsrepublik. 80 VorausdenkerInnen springen in das Jahr 2030. Gelesen von Frank Streichfuß und Michel Winter.
Das Internet hat nicht das Zeug zum Massenmedium. Moment mal, was? Ausgerechnet der Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horks traf noch zu Beginn der Nullerjahre diese Prognose, die falscher kaum hätte sein können. Doch, wie lautet es so schön, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber selbst wenn sie nicht unbedingt eintreten, bringen interessante Spekulationen unsere Hirnwindungen gehörig in Schwung. In den Blinks zu dem Essayband Zukunftsrepublik präsentieren wir dir einen bunten Strauß an Ausblicken auf die nahe Zukunft. Manche sind ein wenig utopisch, andere eher wissenschaftlich. Aber alle haben die möglichen Veränderungen der nächsten Jahre fest im Blick. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Weil Zukunftsrepublik aus Essays von 80 Experten und Expertinnen besteht, können wir nicht jeden Einzelnen und jede Einzelne zu Wort kommen lassen. Wir haben stattdessen die spannendsten Visionen für dich zusammengefasst und in Blinkform gebracht.
Blink Nummer 1. Wie wir arbeiten werden.
Fast alle Arbeitsmarktexperten sind sich einig. Beim Arbeiten im Jahr 2030 wird es nicht mehr darauf ankommen, von wo aus wir arbeiten. Die Regel wird eine Hybridform sein. Für den kreativen Austausch und zum persönlichen Netzwerken treffen wir uns an ausgewählten Tagen persönlich. Für alle anderen Aufgaben arbeiten wir von einem frei wählbaren Ort aus. Präsenzkultur? Fehlanzeige. Im Jahr 2030 wird sie einer Vertrauenskultur gewichen sein. Auch die festen Arbeitszeiten werden der Vergangenheit angehören. In der nahen Zukunft interessiert sich niemand mehr dafür, ob eine Aufgabe zwischen 9 to 5 oder am Wochenende erledigt wurde. Ergebnisse zählen, nicht die Anwesenheit. Die zunehmende Komplexität der Welt und der immer schneller werdende technische Wandel bedeuten für Arbeitende jedoch, permanent am Ball bleiben zu müssen. Miriam Wohlfahrt, Gründerin des Zahlungsdienstleisters RatePay, geht davon aus, dass es zukünftig in kaum einem Beruf mehr ohne ständige Fortbildung klappt. Stichwort Lifelong Learning. So wird es 2030 selbstverständlich sein, dass Arbeitgeber ausreichend Arbeitszeit für Weiterbildungsangebote zur Verfügung stellen. Nach Wohlfahrt haben wir zukünftig mindestens einen halben Tag in der Woche dafür zur Verfügung. Jasmin Weiß, BWL-Professorin an der Technischen Hochschule Nürnberg, stellt darüber hinaus fest, dass die dauernde Fortbildung auch zu einem anderen Phänomen führt. Im Jahr 2030 werden Karrieren viel häufiger sektorenübergreifend stattfinden. Menschen werden vollkommen selbstverständlich und viel schneller als heute zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik hin und her wechseln, um so Erfahrungen auf sämtlichen Ebenen aufzubauen. Dazu müssen Arbeitgeber jedoch lernen, offener zu sein und nach Quereinsteigern zu suchen, anstatt sie von vornherein auszuschließen. Wir brauchen deshalb Gesetze, die dafür sorgen, dass sektorenübergreifende Wechsel unbürokratisch möglich werden, ohne dadurch Korruption Tür und Tor zu öffnen.
Fassen wir noch einmal kurz zusammen. In naher Zukunft wird es zunehmend unwichtiger, wo und zu welchen Zeiten wir arbeiten. Zentraler wird lebenslanges Lernen.
Lernen, ob am Arbeitsplatz oder in der Schule, ist eine Schlüsselkompetenz, um die rasant zunehmende Komplexität der Welt dauerhaft bewältigen zu können.
Blink Nummer 2. Der Digitalpakt Schule. Dringend benötigt oder Aktionismus?
Wie sieht das Lernen der Zukunft aus? Bringen uns bald KI-gesteuerte Roboter Fremdsprachen bei oder bekommen wir das Wissen gar direkt auf einen Hirnchip gespielt? Die Bildungsexperten der Zukunftsrepublik sind sich weitestgehend einig. Ganz so schnell geht es nicht. Dennoch wird die Digitalisierung Schulen verändern und dies ist dringend nötig, wie ein Blick auf den Status quo zeigt. Das deutsche Bildungssystem hat bislang wenig von der Digitalisierung profitiert. Dies zeigt eine Untersuchung des unabhängigen Brüsseler Thinktanks Center for European Policy. In der Studie erreicht Deutschland in Sachen E-Learning nur den 27. Platz und damit den letzten Platz in Europa. Kaum zu glauben. Andererseits führte uns die Corona-Krise relativ deutlich vor Augen, wie schlecht Deutschlands Schulen digital aufgestellt sind. Viele Schulen waren schon damit überfordert, ihren Schülern den Unterricht zu Hause anzubieten. Von daher kam das Geld des sogenannten Digitalpakts Schule scheinbar genau zur richtigen Zeit. 2019 einigten sich die Bundesländer darauf, 5 Milliarden Euro in die Digitalisierung des Bildungssystems zu stecken. Doch jene 5 Milliarden allein werden den Rückstand nicht wettmachen können. Alexander Giesecke und Nikolai Schork, Gründer einer Lernplattform auf App-Basis, geben Folgendes zu bedenken. Digitale Bildung bedeutet nicht, einfach nur Tablets anzuschaffen und smarte Tafeln in den Klassenräumen aufzustellen. Ihrer Meinung nach muss es uns vor allem gelingen, Lehrer und Lehrerinnen so auszubilden, dass sie digitally fluent sind. Dazu gehört im Jahr 2030, eine gute von einer schlechten Lern-App unterscheiden zu können und zu verstehen, wann ein YouTube-Video sinnvoll ist und wann es überfordert oder langweilt. Der erwähnte Digitalpakt könnte darüber hinaus auch dazu beitragen, dass das sogenannte Blended Learning zu einem neuen Standard an Hochschulen wird. Dies denkt zumindest Professor Dr. Jörg Rocholl von der European School of Management and Technology Berlin. Blended Learning kombiniert die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und E-Learning. Viele Studiengänge bestehen aus bis zu 80% Faktenlernen, was sich gut von zu Hause erledigen lässt, zum Beispiel in Online-Modulen. Damit Studierende aber nicht vereinsamen, werden sie über Blended Learning in Jahrgänge eingebunden, in denen sie Kontakte knüpfen können und denen sie sich zugehörig fühlen.
E-Learning und Blended Learning sind also Zukunftsformen des Lernens, die bald den Schwerpunkt der Bildung ausmachen könnten.
An deutschen Schulen könnte sich aber noch mehr ändern, nämlich die Art und Weise des Unterrichts.
Blink Nummer 3. Weg vom Frontalunterricht hin zu emotionalem Lernen.
Wenn sich Blended Learning durchsetzt, gilt dasselbe wie für die Zukunft der Arbeit. Weniger ist beim Thema Anwesenheit mehr. Doch auch für den Präsenzunterricht in der Schule ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Und das ganz unabhängig von Digitalisierung und technischem Fortschritt. So könnte eine klare Fächerunterteilung samt Frontalunterricht im Jahr 2030 ausgedient haben. Wissen wird dann über projektbasiertes Lernen erworben. Dafür spricht sich unter anderem Nils Reichhardt aus, Gründer der Schulplattform-App ShareZone. Aber was genau bedeutet projektbasiert? Nun, aus der Lernforschung wissen wir schon heute, Schüler lernen besser, sind interessierter und behalten mehr, wenn man sie vor ein Problem stellt. Es ist daher sinnvoll, sie im Laufe eines Halbjahres in Gruppen an einem Problem arbeiten zu lassen, das Wissen aus sämtlichen Bereichen erfordert. Zum Beispiel: Wie bekomme ich einen kleinen Roboter dazu, dass er durch die Wohnung fährt und nach Personen sucht? Lehrer können in diesem projektbasierten Lernen als Mentoren agieren. Fehler machen ist im projektbasierten Lernen zwar erwünscht, Schüler brauchen aber dennoch die Lebenserfahrung und den Rat von Erwachsenen. Pauker sollten 2030 jedenfalls ausgedient haben. Genauso wichtig wie hartes Faktenwissen dürften zukünftig auch die Soft Skills der Schüler sein. In einer Welt, in der Fakten allseits verfügbar sind, ist jede Menge Platz für das Erlernen von zwischenmenschlichen Fähigkeiten frei geworden. Teamfähigkeit, Flexibilität und Empathie sind wichtiger denn je. Das denken zumindest Anna Wiegener und Axel Schmidtknecht. Die beiden sind Gründer der Bildungsinitiative GROW, die unter anderem Jugendliche bei deren Entwicklung unterstützen will. Sie plädieren dafür, Social and Emotional Learning, kurz SEL, auf den Lehrplan zu setzen. Untersuchungen zeigen, dass junge Menschen, die in der Schule soziale Kompetenzen wie Resilienz und Wandlungsfähigkeit lernen, im Durchschnitt erfolgreicher und glücklicher sind. Veränderungen meistern sie leichter und an Krisen wachsen sie, statt an ihnen zu verzweifeln. Um SIL im Jahr 2030 an jeder Schule mit in den Lehrplan aufzunehmen, brauchen wir allerdings heute schon Lehrerinnen, die in derartigen Fächern ausgebildet werden.
Also noch einmal in aller Kürze. Lernen könnte in der nahen Zukunft projektbasiert stattfinden und sich stärker auf Soft- und Social Skills konzentrieren.
Sicher ist, die neue Art des Lernens wird sich in jedem Fall auf die gesamte Gesellschaft auswirken.
Link Nummer 4. Wie wir leben wollen.
Wenn sich Bildung, die Wirtschaftswelt und unser Arbeitsleben wandeln, dann verändert sich natürlich auch unsere gesamte Gesellschaft. Wie werden wir also im Jahr 2030 zusammenleben? Worauf werden wir Wert legen und wovon werden wir uns verabschiedet haben? Die Ökonomin und Transformationsforscherin Maja Göpel hält es für möglich, dass wir im Jahr 2030 regelmäßig unser subjektives Wohlergehen erheben lassen. Als wie hoch empfinden wir unsere Lebensqualität und vor allem auch, welche Veränderungen wünschen wir uns? Derartige Erhebungen werden Teil eines größeren Wandels in Sachen demokratischer Mitbestimmung sein. So könnte das Kanzleramt laut Göpel etwa über eine Einheit zur Vorhersage der Zukunft verfügen, um die längerfristigen Folgen politischer Beschlüsse durchzuspielen. Anhand von Simulationsspielen wird die Zukunft für die Menschen dann transparenter und alle Bürger und Bürgerinnen können sich daran online beteiligen, kommentieren und darüber abstimmen. Apropos subjektives Wohlergehen. Nach dem Gründer der Anti-Mobbing-App krisenchat.de, Julius de Gruyter, werden wir uns im Jahr 2030 für ein Leben ohne Social Media entschieden haben. Wir wissen schon heute, dass soziale Medien unser Leben nicht wirklich glücklicher machen, sondern viel zu oft für Neid, niedriges Selbstwertgefühl und Spaltung sorgen. Im Jahr 2030 wird die Politik daraus die Konsequenzen gezogen haben. Soziale Netzwerke werden stärker reguliert, Werbung etwa ganz und gar verboten. Zu diesem Zeitpunkt werden die meisten Menschen jedoch bereits aus freien Stücken derartige Apps nicht mehr nutzen, weil viele der negativen Folgen überdeutlich hervorgetreten sind. In einigen Bereichen wird es auch ganz praktische Veränderungen geben, zum Beispiel bei der Frage, ob das Einfamilienhäuschen das absolute Traumziel bleibt. Ute Elisabeth Weiland, Geschäftsführerin der Initiative Deutschland, Land der Ideen, erwartet ein anderes Wohnen. Die Digitalisierung hat in vielen Berufen dafür gesorgt, dass es unwichtiger ist, von wo aus wir arbeiten. Mehr und mehr Menschen zieht es daher aufs Land. Dort leben sie zukünftig jedoch nicht mehr ausschließlich in Häusern, sondern in Wohnmodulen. Mobile Immobilien könnten für viele die Zukunft des Wohnens sein. Statt neue Wohnungen zu suchen, packen wir unsere eigenen vier Wände ganz einfach ein und bauen sie woanders wieder auf. Dafür werden von Kommunen freie Flächen zur Verfügung gestellt, auf denen wir unsere Häuser temporär aufstellen können. Auf diese Art wird ein vollkommen neues Gefühl von Freiheit entstehen.
Also, wir werden anders wohnen, andere Einstellungen zu Social Media haben und uns viel stärker an der gemessenen Lebensqualität orientieren.
Natürlich wird sich auch im Bereich der Gesundheitsversorgung bis zum Jahr 2030 einiges ändern.
Blink Nummer 5. Die Vorteile digitaler Medizin.
Was wird sich in Sachen Gesundheit in den kommenden Jahren tun? Tragen wir bald alle Nanochips in uns, die uns in jeder Sekunde überwachen, ständig Blutdruck und Blutwerte messen und gegebenenfalls Alarm schlagen? Das ist tatsächlich noch ziemlich weit entfernte Zukunftsmusik. Die Gesundheitsexperten sind sich darin einig, dass wir von einem derartigen medizinischen Quantensprung noch mehr als ein Jahrzehnt entfernt sind. Nichtsdestotrotz wird die digitale Medizin unsere Gesundheit in vielen Punkten verbessern. Glaubt man der Gründerin des Gesundheitsstartups Lindera, Diana Heinrichs, könnten persönliche 3D-Gesundheitsavatare in naher Zukunft Orthopäden und Physiotherapeuten zum großen Teil ersetzen. Für so einen Avatar wird ein umfassendes Abbild unseres Körpers gewonnen und fortlaufend mit aktuellen Körperdaten versorgt. Dies kann uns helfen, Verletzungen vorzubeugen und Haltungsschäden zu vermeiden und somit bis ins hohe Alter mobil zu bleiben. Solche Avatare könnten die dringend benötigte Lösung einer überforderten Mobilitätsmedizin sein. Aktuell ist unser Gesundheitssystem in diesem Sektor nur schlecht aufgestellt. Geht man mit Rückenschmerzen zum Arzt, verschreibt dieser am ehesten pauschal 6x20 Minuten Physiotherapie. Das reicht in den meisten Fällen höchstens dazu, die Symptome zu lindern. Dank der Gesundheitsavatare geht es jedoch in die Tiefe. Durch integrierte Bewegungsanalysen auf Basis der eigenen Körperdaten sehen wir, wo wir uns falsch bewegen und wo wir Probleme bekommen könnten. Anschließend bekommen wir von der App genaue Empfehlungen für Übungen. Oder sie verschreibt uns zur Not eine Therapie, wenn wir das Ganze tatsächlich nicht selbst lösen können. Apropos Digitalisierung der Medizin. Der Molekularbiologe Christian Tidona ist sich sicher, dass 2030 so gut wie jeder über eine intelligente Toilette verfügen wird. Die in der Toilette eingebaute KI analysiert Urin und Stuhl und erkennt etwa Tumormarker frühzeitig. Sie kann darüber hinaus bestimmen, welche Nährstoffe uns fehlen. Die Probenergebnisse sendet die smarte Toilette anschließend an einen pharmazeutischen Drucker in der Küche, der die individuell angepasste Tagestablette ausdruckt. Das Beste? Viele der genannten Technologien gibt es schon heute. Wir müssen sie nur miteinander kombinieren. Einziges Manko: Wir müssen einen Weg finden, die Qualität der Medikamente auch ohne den klassischen Weg über Pharmaunternehmen, Arzt und Apotheke sicherzustellen.
In Sachen Gesundheit wird sich also einiges tun. Ob Haltungsanalyse in der App oder smarte Labortoilette. Technik kann uns dabei helfen, länger gesund zu bleiben.
Ob und wie schnell diese Dinge dann aber tatsächlich zum Einsatz kommen, hängt auch von der Gesetzeslage ab. Das Ganze ist somit nicht zuletzt eine Frage der richtigen Politik.
Blink Nummer 6. Eine konsequente Politik.
Lassen wir uns die Politik der Zukunft von einem Experten erklären. Thomas Jarczombek ist IT-Berater und seit 2009 für die CDU Mitglied des Deutschen Bundestages. Er denkt, dass sich die Art und Weise geändert hat, wie über Politik berichtet wird. Durch die Digitalisierung ist die Berichterstattung schon im vergangenen Jahrzehnt emotionaler geworden. Es wird fast nur noch auf reißerische Sensationsmeldungen geklickt. Dieser Prozess ist nicht zu stoppen. Schon lange melden sich darüber hinaus nicht mehr nur professionelle Journalisten zu Wort. Influencer schalten sich in den Diskurs ein und auf Twitter kann im Grunde jeder Meinungen prägen. Die Politik muss sich damit abfinden, dass ihr Agieren zukünftig nicht mehr nach bestimmten klaren Regeln vermittelt wird, sondern unzählige neue Meinungsmacher auf YouTube und Co. den Ton angeben. Die Influencer werden wichtiger. Politik muss also auf allen Kanälen funktionieren, um potenzielle Wähler dort zu erreichen, wo sie sich viel aufhalten. Im Jahr 2030 ist eine Kanzlerin, die online nicht mitdiskutiert, undenkbar. Was die Außenpolitik angeht, könnte Deutschland nach dem Publizisten Christoph Gieser im Jahr 2030 endlich bereit sein, wieder selbstbewusster für seine Werte einzustehen. Aktuell haben wir uns an eine äußerst inkonsequente Politik gewöhnt. Die Regierung verurteilt zwar autoritäre Regime und meldet sich zu Wort, wenn China Uiguren in Umerziehungslager steckt oder Russland sich die Krim aneignet. Doch Taten folgen kaum. Deutschland handelt weiterhin mit China, verkauft weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien, wo Frauen systematisch unterdrückt werden. Die Zukunftsrepublik Deutschland ist sich dagegen ihrer geopolitischen Macht wieder bewusst. Als Vorreiter handelt sie nicht mehr mit Staaten, die freiheitliche, demokratische Werte mit Füßen treten. Dieser Schritt ist hart. Doch Deutschland hat in der Zukunft als wirtschaftlich stärkste Nation Europas einen Ruf zu verlieren. Es kann sich Unglaubwürdigkeit auf Dauer nicht leisten. Zusätzlich wird Deutschland all jenen Pässe und damit europäische Bürgerrechte gewähren, die seine freiheitlichen Werte teilen und deshalb unter Druck stehen. Wie zum Beispiel die Menschen in Hongkong.
Fassen wir zusammen. Im Jahr 2030 hat sich die deutsche Politik digitalisiert und nutzt ihre geopolitische Macht für eine klare außenpolitische Agenda der Freiheit und Menschenrechte.
Und apropos wirtschaftlich stärkste Nation Europas, was genau wird sich eigentlich in der deutschen Wirtschaft bis zum Jahr 2030 getan haben?
Blink Nummer 7. Neue deutsche Gründerzeit.
Die Frage, die für die deutsche Wirtschaft in Zukunft entscheidend sein wird, lautet: Wagt das Land endlich etwas? Der Investor Frank Thelen ist davon überzeugt, dass Deutschland mit genügend Wagniskapital ein eigenes Silicon Valley aufbauen könnte. Aktuell verabschiedet sich jedes vierte deutsche Start-up ins Ausland. Eine katastrophale Bilanz. Wenn Deutschland auf dem internationalen Markt mithalten will, muss es dringend lernen, mehr zu wagen. Thelen glaubt, dass dem Land auch kaum etwas anderes übrig bleibt. Die Bundesregierung muss einen Zukunftsfonds ins Leben rufen, der garantiert, dass gute junge Unternehmen in Deutschland bleiben. Wenn alles glatt läuft, blüht dem Land dann eine neue Gründerzeit. Deutschland könnte nach Thelen bereits im Jahr 2030 einen Großteil des Fleisches in Laboren züchten und zu 100% von grüner Energie leben. Die Wirtschaft der Zukunft, auch hier sind sich die meisten Zukunftsdenker einig, wird darüber hinaus auch weniger von Ausbeutung bestimmt sein. Wachstum ohne Rücksicht auf Verluste wird es nicht mehr geben. Der gesellschaftliche Nutzen eines Unternehmens wird zukünftig wichtiger als das Erwirtschaften von Profiten sein. Das glaubt zumindest der Investor Christian Miele. Er ist sich sicher, die Konzepte der Nachhaltigkeit sind den Unternehmerinnen der Zukunft in Fleisch und Blut übergegangen. Für diese neue Generation schließen sich Gemeinwohl und Profit nicht länger aus. 2030 wird es die Norm und nicht die Ausnahme sein, zum Wohle aller zu wirtschaften. Grund dafür ist auch ein veränderter gesellschaftlicher Grundkonsens. Menschen erwarten von Unternehmen, gesellschaftlich sowie ökologisch engagiert zu sein. Das heißt, wer heute oder in Zukunft ein Ölunternehmen aufbauen will, stößt vermehrt auf gesellschaftlichen Widerstand. Derartige Widerstände haben etwa den dänischen Ölkonzern Ørsted schon heute dazu bewegt, sich als Offshore-Windunternehmen neu zu erfinden. Diesem Trend werden nach Meinung Christoph Mieles zukünftig viele Unternehmen folgen müssen, ob sie wollen oder nicht.
Es zeichnet sich also ab, im Jahr 2030 erwartet uns eine neue Gründerzeit, in der vor allem Start-ups mit hohem gesellschaftlichem Nutzen erfolgreich sein werden.
Zuletzt kommen wir zu einer zentralen Frage. Werden wir trotz aller Änderungen weiterhin unseren Wohlstand sichern können? Wie könnte er zukünftig erwirtschaftet werden und wie sollte er aussehen?
Blink Nummer 8. Von der Lohn- zur Sinnarbeit.
An einer Sache führt kein Weg vorbei. Viele Berufe, die wir heute kennen, wird es morgen nicht mehr geben. Sie werden dort automatisiert stattfinden, wo künstliche Intelligenzen ohne große Probleme übernehmen können. Doch nicht bloß Lkw-Fahrerinnen und Lagerarbeiter wird es treffen, auch in Sachen Steuern könnte uns bald eine KI beraten. Aber sollte uns das Angst machen? Die meisten Vorausdenker der Zukunftsrepublik sind sich hier einig. Wir müssen uns nicht vor der automatisierten Zukunft fürchten. Hanno Renner, CEO von Personio, einem System, das Personalprozesse in Unternehmen automatisiert, ist überzeugt, dass Computer einen Mehrwert erwirtschaften werden. Die Hauptaufgabe ist es aber, diesen Mehrwert fair umzuverteilen. Zum Beispiel in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens. Geld wird Renners Meinung nach nicht das Hauptproblem sein. Es wird vielmehr darum gehen, dass Menschen einen neuen Lebensinhalt finden, wenn Arbeit wegfällt. Aktuell ist für die meisten Menschen Arbeit ihr zentraler Lebensinhalt. Geht es nach Dr. Lili Leirich, die zum Thema Social Entrepreneurship promoviert hat, könnte sich das 2030 jedoch ändern. Denn ihrer Meinung nach befinden wir uns auf dem Weg von der Lohn- hin zur Sinnarbeit. Wenn viele der bisherigen Jobs wegfallen, wird uns auffallen, dass wir viel zu lange entgegen unserem menschlichen Naturell gehandelt haben. Die unbedingte Maximierung von Gewinn und das Ideal des Wachstums haben nämlich dazu geführt, dass wir viel zu häufig belanglose Arbeit verrichtet haben. Sehr viele Menschen arbeiten heutzutage aus purer Existenzangst. Wenn wir jedoch erst einmal ein Grundeinkommen eingeführt haben, das diese Angst nimmt, kann jeder Mensch einer Tätigkeit nachgehen, die er selbst für sinnvoll hält. Ein schöner Nebeneffekt: Wer auf diese Weise sinnhaft arbeitet, kann endlich sein volles Potenzial entfalten. Und womöglich ist dies dann auch die entscheidendste Veränderung der Art und Weise, wie wir in Zukunft leben werden.
Im Kern heißt das: Im Jahr 2030 werden die meisten Bullshit-Jobs automatisiert ablaufen und viele Menschen werden entdecken, wie sinnvoll Arbeit sein kann. Das waren Einblicke in die verschiedensten Lebens- und Arbeitsbereiche der Zukunft mit den Blinks zum Buch Zukunftsrepublik. Stellen wir uns zum Abschluss noch einmal die Frage: Wie könnte Deutschland im Jahr 2030 aussehen? Wenn alles gut läuft, dann ist die Zukunftsrepublik ein Ort, an dem jeder, der möchte, von zu Hause arbeiten kann. Statt Frontalunterricht findet projektbasiertes Lernen statt und die Regierung hält konsequent ihr Wort und handelt nicht mehr mit Staaten, die Menschenrechte mit Füßen treten. Außerdem steckt sie jede Menge Geld in die Start-up-Kultur, damit es zu einer neuen Gründerzeit kommen kann. Aber machen wir uns nichts vor. Dies alles geschieht nicht von allein. Bereits jetzt müssen wir die Grundsteine legen, damit diese Zukunftsrepublik auch wirklich entstehen kann. Schon heute muss die Start-up-Wirtschaft gefördert werden, schon heute müssen wir Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, die in Zukunft Empathie lehren können und digitally fluent sind. Und wir müssen weiter offen über ein bundesweites Grundeinkommen diskutieren. Wir hoffen, dass wir dir einen interessanten Blick in die nahe Zukunft bieten konnten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.